Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das ist blau. Wir kennen das Ratespiel für Kinder. Ich selbst habe es oft mit meinen Schwestern auf langen Autofahrten gespielt. Oder wenn wir zu Besuch waren bei langweiligen Verwandten, die keine Kinder hatten und keine Spielsachen, dann haben wir als Kinder uns selbst unterhalten mit diesem Spiel. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und man kann es praktisch überall spielen. Die Lösung ist meist vor unseren Augen, aber wir nehmen sie nicht wahr. Obwohl wir auf dieselbe Sache schauen, es ist etwas, was man schon die ganze Zeit gesehen hat oder gesehen haben könnte. Aber man hat es nicht gesehen. Man hat es nicht wahrgenommen. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, kommt interessanterweise auch schon in der Bibel vor, in ganz verschiedenen Situationen. Manche Leute sprechen ja von einem dummen, störrischen Esel. Meine Schwester verwehrt sich dagegen, sie ist Eselliebhaberin und hat einen Eselführerschein. Gibt noch welche, die sowas haben? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ein Eselführerschein. Die Menschen sprechen vom dummen, störrischen Esel. Die Bibel ist da ganz anderer Meinung. Davon abgesehen, dass Jesaja schon davon spricht, dass Ochs und Esel ihren Herrn kennen, aber Israel, Gottes Volk, und vielleicht übertragen heute wir als Gottes Volk, manchmal unseren Herrn nicht kennen. Aber außer dieser Jesaja-Stelle gibt es in 4. Mose 22, 21 folgende noch eine andere, die ich jetzt nicht komplett lesen kann. Sie handelt von Bileam und seiner Eselin. Bileam ist auf dem Weg zu Balak, dem König der Moabiter, um Israel zu verfluchen. Balak hat Angst vor den Israeliten und hat quasi einen Propheten, keinen jüdischen, sondern einen Fremden, gebeten, zu kommen und Israel zu verfluchen. Auf dem Weg dorthin versperrt der Engel des Herrn ihm den Weg. In Vers 23, 4. Mose 22 steht, die Eselin sah den Engel des Herrn am Wege stehen, das gezückte Schwert in der Hand. Da ist sie ausgewichen und das geschieht dreimal hintereinander. Bileam wird wütend und schlägt seine Eselin dafür. Und die Eselin fängt an zu sprechen und fragt ihn, warum er sie schlägt. Sie ist doch die ganze Zeit treu gewesen. Und dann öffnete der Herr dem Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, das gezückte Schwert in der Hand. Die Eselin sah etwas, was Bileam zuerst nicht sah, obwohl es da war und er davor stand. Kann das vorkommen, dass es uns manchmal ähnlich geht, dass wir vor Dingen stehen und sie sehen und nicht wahrnehmen? Dinge, die Gott uns in den Weg stellt. Manche tun sich schwer, so etwas zu glauben, wenn von Engeln und sprechenden Eseln die Rede ist, und denken, das klingt ja mehr nach Märchen. Sie verkennen, dass wir in einer geistlichen Welt leben und dass Gott alles möglich ist. Jesus dankt einmal seinem Vater in Matthäus 11, dass er klugen und weisen Menschen sein Reich verborgen hält und des Einfältigen offenbart. Jesus unterscheidet dabei Weise und Kluge. Heute wird man vielleicht sagen Studierte, Gelehrte. die sich durch ihren Verstand blockieren und sich den Weg verbauen, Gott zu erkennen. Und Einfältige auf der anderen Seite, die ohne Vorurteile sich für Gottes Willen und Gottes Plan öffnen. Es gibt natürlich auch Gelehrte, die Einfältige sind im biblischen Sinn. Es gibt durchaus viele Wissenschaftler, was manche ja auch sich kaum vorstellen können, die an Jesus glauben und das glauben, was in der Bibel steht. Einfältige werden ja häufig als etwas dumm angesehen, weil sie Gott und seinem Wort einfach glauben und vertrauen. Es geht gar nicht darum, an Gott zu glauben. Zu glauben, dass es einen Gott gibt. Das war interessant. Mein Vater war Kommunist. Und als ich ihm erzählte, in Kolumbien, wo wir als Missionare gearbeitet hatten, sehr bekannt für Narcotráfico, Tráfico auf Spanisch, auf Deutsch, Drogenhandel, ob das jetzt die Narkotrafikanten sind oder Guerilleros oder Paramilitärs, die Erzfeinde der Guerilla, fast alle glauben an Gott. Und ganz häufig, ob das jetzt Paramilitär oder Narkotrafiker sind, sie machen das Kreuz, wie man das, ich weiß nicht, ob es richtig schon gemacht hat, die Katholischen, die können das besser, aber die schlagen das Kreuz und haben häufig ein Kreuz am Hauseingang, am Hofeingang stehen, dass das Grundstück bewacht wird und denken da ganz viel in Richtung, ja, so ein bisschen abergläubig, das Kreuz wird mich beschützen und bekreuzigen sich und glauben an Gott. Mein Vater konnte das gar nicht begreifen, oder er hat gesagt, Kommunisten, die echte Kommunisten, die glauben nicht an Gott, von seinem Hintergrund her gesehen, aber ich denke, es gibt durchaus welche auch, die das machen. Aber glauben, dass es einen Gott gibt, rettet nicht. Ich arbeite ja mit Flüchtlingen und die sind überwiegend muslimisch geprägt. Sie glauben auch an einen Gott. Ja? Juden, Christen und Muslime glauben an einen Gott. Aber nur an einen Gott glauben ist kein Glaube, der rettet. Das ist toll und ich kann mich sehr gut mit Ihnen unterhalten. Und Sie sind in aller Regel, ganz viele versuchen, Gott zu gefallen und halten die 5 Säulen ein. Also manche, die beten, die haben dann auf ihrem Handy zur Gebetsstunde, erklingt so als Klingelton quasi, ein Moscheegebet oder ein Gebet, das sie dann machen. Und sie sind tiefgläubig an diesen einen Gott und versuchen durch Gutsein, durch gute Werke, durch gutes Tun, versuchen sie Gott zu gefallen. Ganz am Anfang in Kolumbien, als wir ankamen, war in unserer Sprachschule auf der Uni ein Journalist aus Saudi-Arabien. Und als ich in der Nähe bei uns zu Hause, wo wir gewohnt haben, ein bisschen im Süden von Bogota in der Hauptstadt, über so einen Marktplatz ging, da rief auf einmal von oben Armando, das war mein spanischer Name, Armando. Und ich gucke nach oben, Ahmed. Und hey, komm hoch, ich hab einen Tee für dich, komm mal rein. Und kam er ins Gespräch. Ja, was machst du? Also Saudi-Arabien ist auch nicht so häufig, dass die Leute schicken nach Kolumbien zum Spanisch lernen. Was machst du? Ja, ich bin Journalist und lerne Spanisch. Und was machst du? Ja, ich bin Missionar. Oh, da hat er erstmal so ein bisschen zusammengezuckt. Und ohne dass ich was weiter gesagt hat, hat er angefangen, sich zu rechtfertigen. Er hat gesagt, ich rauche eigentlich gar nicht, nur so ganz bisschen. Und Frauen habe ich auch keine nebenher. ich habe überhaupt nichts gesagt gehabt. Ich habe nur gesagt, ich bin Missionar. Und, also ich mache jetzt nicht weiter. Er fängt dann auf, praktisch Dinge aufzuzählen, die er nicht gemacht hat, die er in seiner Kultur oder in seiner Religion nicht machen darf. Aber weit weg von zu Hause, in Anführungszeichen, wo ihn keiner sieht und kennt, da macht er dann doch manche Dinge. Erinnert mich, und ich rede ja mit den Leuten, ich weiß das von Muslimen, nicht von irgendwo geschrieben oder Bildzeitung oder sowas. Muslime dürfen ja bis zu 4 Ehefrauen haben. Klingt für viele Männer, wow, ich sage immer, ganz schön mutig. Ich habe mit einer schon, liebet eure Frauen, da bin ich bis heute noch am Buchstabieren jeden Tag neu. Ja, ich mache das und lerne durchgehend. Und die haben dann 4 und das ist eigentlich ein Zeichen der Macht und des Wohlstands, weil das Gesetz sagt, wenn ich meiner Lieblingsfrau ein neues Kleid oder eine Kette schenke, muss ich das allen anderen auch genauso schenken. Das heißt, es geht um Reichtum und zu sagen, guck, wie reich ich bin. Weit weg, einer hat dann davon erzählt, er hat nur eine Frau, aber er war schon auf der Hadsch, das ist die Pilgerreise nach Mekka. Und das ist ja ganz schlimm, also man darf keinen Ehebruch begehen, also das ist wirklich ganz, ganz schlimm, meinem Empfinden nach zu Recht, weil es ja die Treue dann seiner Partnerin gegenüber in Frage stellt. Aber wenn sie auf der Hadsch sind, ich weiß jetzt gar nicht mehr, weiß jemand auswendig, wie lang die ist, es sind einige Tage, wenn nicht Wochen, dann sind die ganz lange weg und die gehen dann nicht in Bordell, sondern sie heiraten für 1-2 Tage eine Frau und das ist erlaubt. Und dann lassen sie sich wieder trennen und scheiden. Dann haben sie das Gesetz befolgt, aber der Gedanke, der hinten dran ist, haben sie nicht verstanden, um was es geht. Und das ist immer das Problem bei Gesetzesreligionen. Man sucht einen Weg drumherum. Glauben, dass es einen Gott gibt, rettet nicht. Jakobus schreibt, das glauben auch die Dämonen. Aber sie zittern vor Gott. Das ist kein errettender, erlösender Glaube. Nur zu akzeptieren, dass es einen Gott gibt, rettet nicht. Nur wenn ich erkenne und es als Wahrheit für mich akzeptiere, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann kann ich gerettet werden und bekomme das ewige Leben. Dafür nehme ich gerne in Kauf, verlacht und verspottet zu werden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie mit anderen Leuten auf der Arbeit oder wo immer sprechen, ob Ihnen schon mal die Frage gestellt wurde, was, du glaubst an das, was in der Bibel steht? Hat das schon mal jemand erfahren, so ganz zart, Händchen hoch? Ja, ich denke, da, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen und das sagen, ich glaube das, was in der Bibel steht, dann werden wir, wenn es gut geht, verlacht und verspottet. In anderen Ländern gibt es noch andere, wir haben eben gebetet von Open Doors, die eine Liste haben, wo Christen verfolgt werden. Und ich sage dann, aber gewiss glaube ich, was in der Bibel steht. Ich selbst habe es erfahren und erlebt, dass das wahr ist, was dort steht. Ich bin tatsächlich durchs Bibellesen zum Glauben gekommen, ein Freund, der mir eine Bibel geschenkt hatte und kann jetzt kein Datum nennen, aber irgendwann ging mir ein Licht auf und ich habe gemerkt, wenn da steht, dass alle Menschen schuldig sind vor Gott, dann bin ich ja auch einer davon, obwohl ich eigentlich ein ganz toller Kerl bin, damals als Jugendlicher, ja, so die Nachbarn, oh, was ein braver Bub und ja, gut hässlich. Ja, Pustekuchen, die kannten mich nicht. Oder die kannten mich so, wie ich nach außen wirke. Aber wenn ich mit meiner Mutter Krach hatte und die Treppe hochgestampft bin und die Tür zugepauft, dass das Haus gewackelt hat, da haben die wenig, manchmal haben sie was mitgekriegt, wenn es dann zu laut war. Aber ich habe dann erkannt, dass ich vor Gott schuldig bin. Aber auch wenn da steht, dass Jesus für alle gestorben ist, da bin ich ja einer davon. Das gilt auch für mich. Und interessanterweise, ja, ich habe dann gebetet für mich und gesagt, ja, Jesus, ich will mit dir leben. Und dann hat er mir Sachen gezeigt aus viele Jahre zurück, Kleinigkeiten, wo man heute sagen wird, ach, Schwamm drüber, das ist doch keine Sünde. Und doch hat Gott mir das gezeigt, er hat mir das bewusst gemacht und hat keine Ruhe gelassen, bis ich das beglichen habe, bis ich zu meiner Mutter gegangen bin und mich entschuldigt habe zum Beispiel. Ich glaube, dass das wahr ist, was da steht, dass Jesus frei macht und Schuld vergibt, ist für mich erlebte Tatsache und nicht wissenschaftliche Theorie, über die ich philosophiere. Für was ist Brot gedacht? Dass man es in Einzelteile zerlegt und unter das Mikroskop legt und untersucht, aus was es zusammengesetzt ist? Oder ist Brot dazu da, dass ich es esse, um satt zu werden? Ich kann es auseinandernehmen und untersuchen. Das ist bestimmt interessant. Ich habe früher Wasserflöhe auseinandergenommen und an meinem Mikroskop untersucht. Das ist hochinteressant. Aber ich werde nicht satt davon, wenn ich Brot analysiere, aus was es besteht. Ist die Bibel dazu da, dass ich sie wissenschaftlich, religionsgeschichtlich auseinanderpflücke? Oder ist sie da, um Gottes Willen zu offenbaren und mir zu zeigen, wie ich ein gutes Leben leben kann? Ist sie dazu da, dass er seinen Willen offenbart, Gott seinen Willen offenbart und ich glaube, was er sagt? Erst wenn ich das glaube, das heißt, für wahr halte, was Gott in seinem Wort sagt und es umsetze, schenkt es mir Leben. Natürlich darf ich Zusammenhänge studieren und kulturelle Hintergründe erforschen. Ja, ich habe in einer anderen Kultur gelebt, wo man viele Dinge ganz anders sieht. Und so ist es auch in der damaligen Kultur anders gewesen. Was bedeutete das damals, was bedeutet das heute? Aber das zu wissen, schenkt kein Leben. Jetzt möchte ich einen Text vorlesen aus Markus 2, 1 bis 12. Markus 2, 1 bis 12, ich lese nach der Übertragung von Hans Bruns. Als er nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum kam, wurde es bekannt, dass er wieder zu Hause sei. Da versammelten sich so viele, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht mal draußen vor der Tür. Er aber verkündigte ihnen das Wort. Vier Männer aber wollten einen Gelähmten zu ihm bringen. Wegen der großen Volksmenge konnten sie jedoch nicht bis zu ihm kommen. Da deckten sie das Dach ab, unter dem es war, machten eine Öffnung und ließen das Bett mit dem Kranken hinunter. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Nun waren aber einige Schriftgelehrten da, die dachten in ihren Herzen, »Wie kann der so reden? Der lästert ja. Sünden vergeben kann nur Gott allein.« Jesus erkannte in seinem Geiste, dass sie so dachten und sagte zu ihnen, »Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, stehe auf, nimm deine Matte und geh? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, die Sünden auf Erden zu vergeben, wandte er sich an den Gelähmten. Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und sofort stand er auf, nahm sein Bett und ging vor alle Augen hinaus. Alle waren fassungslos. Sie priesen aber Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Da heißt es, sie deckten das Dach ab, und machten eine Öffnung. Da ist es gut zu wissen, wie Häuser in Israel gebaut sind. Es ist ein Flachdach gewesen mit Außentreppe. Für deutsche Häuser wäre das ein bisschen schwierig. Wie soll ich denn da aufs Dach kommen? Und dann ist das schräg. Wie soll ich denn das abdecken? Dann ist da eine Zwischendecke. Wie soll ich denn da ganz unten hinkommen? Oder ich erinnere mich an einen afrikanischen Freund in der Bibelschule, der gesagt hat, ich konnte das nie begreifen. Wie soll das gehen? Also Afrika, Rundhäuser, Strohdach. Wie haben die das Dach abgedeckt und da jemanden reingelassen? Das funktioniert ja gar nicht. Ja, und dann ist es gut und wichtig zu wissen, wie die Häuser in Israel gebaut sind. Eben mit Flachdach und Außentreppe. Deswegen ist Hintergrundwissen gut. Aber worauf kommt es in dem Text an? Wenn ich mich daran aufhalte und da stehen bleibe, dann bringt das nichts. In Vers 5 steht, als nun Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sah was? Er sah den Glauben der Freunde. Er sah ihren Glauben, nicht den Glauben des Gelähmten in diesem Zusammenhang, sondern den Glauben der Freunde. Da haben Freunde stellvertretend geglaubt. Jesus hat in ihr Herz geschaut und ihren Glauben gesehen. Ein Glaube, der zur Tat wurde. Wie viele Menschen um uns herum haben in ihrer Krankheit und Not alle Hoffnung verloren und warten vielleicht darauf, dass Freunde, dass ich vorbeikomme und mit ihm bete, dass ich ihm durch Gottes Wort Hoffnung bringe, ihn trösten kann, vielleicht ihm auch helfe, zu Jesus zu kommen, sinnbildlich zu Jesus zu tragen, Jesus vor die Füße zu legen. Kann man sich schwer vorstellen. Aber ich denke, wenn wir für Leute, für Menschen, für Freunde beten und sie vor Jesus bringen, ist das wie wenn wir sie Jesus vor die Füße legen. Wenn wir Jesus bitten, Herr, begegne ihnen, zeige dich ihnen. Und wenn wir selbst Freunde besuchen und mit ihnen beten und reden, dann können wir gemeinsam vor Jesus treten und sagen, Herr, wir können nicht weiterhelfen, aber wir glauben, wir vertrauen darauf, du kannst. Wenn Menschen manchmal für Kranke beten und sie nicht gesund werden, ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, in Kolumbien kam das relativ regelmäßig vor, da betet man leichter für Kranke und interessanterweise oder meinem Empfinden nach werden auch mehr Menschen gesund. In meiner ersten Gemeinde in Facatativá, ein Ort, ein kleines Dorf mit 90.000 Einwohnern, in der Nähe, eine Stunde weg von Bogotá, sehr ländlich, die hatten ein Krankenhaus, aber dieses Krankenhaus musste man bezahlen. Und in der armen Landbevölkerung hatte nicht jeder das Geld. Inzwischen gibt es auch da Krankenversicherung, aber damals noch nicht. Und dann kommen die Leute wie selbstverständlich in die Gemeinde und fragen, kannst du für mich beten? Und da war ein Fall, das war ein Gemeindemitglied, eine Frau, die zu uns gehörte, die hatte eine ziemlich schwierige Krankheit. Wir haben dafür gebeten und sie ist nicht gesund geworden. Dann ist sie zu einer anderen Gemeinde gegangen, die ein bisschen charismatischer war. Dann haben die für sie gebetet, ist aber auch nicht gesund geworden. Dann ist sie zu noch einer charismatischen, das waren dann die charismatischsten, wir hatten 4 Gemeinden in dem Ort, haben die gebetet und sie ist auch nicht gesund geworden. Dann ist sie nach Bogota, da gab es nämlich eine Bruja, also wenn man es übersetzt, das klingt aber ziemlich hart, eine Hexe ist das Wort, aber das sind Menschen, die beten für andere, dass sie gesund werden. Und das ist dann weise Magie ist auch nicht von Gott. Ja, deswegen vorsichtig, es ist nicht alles, was gesund macht, von Gott. Da muss man auch aufpassen. Da ist es zu dieser Brucher, die hat für sie gebetet und sie ist auch nicht, ist wieder nicht gesund geworden. Und dann kam sie zurück zu unserer Gemeinde und hat uns das alles erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, manchmal macht Gott das so. Manchmal werden Menschen gesund, gleich, manchmal nach einer Weile, manchmal aber nicht. Paulus, der für viele Menschen gebetet hat, die gesund geworden sind, selbst, aber er selbst war krank. Er hat, also die Bibel beschreibt das, er hat einen Stachel im Fleisch, man weiß nicht genau, was das ist, da gibt es viele Vermutungen. Aber er war krank und hat Gott dreimal gebeten, Herr Jesus, heile mich. Und was hat er geantwortet? Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Boah. Ja? Aber Gott macht das. Manchmal gibt es Menschen, die sind krank und in ihrer Krankheit können sie anderen zur Hilfe werden oder werden ihnen zur Hilfe oder können sogar für sie beten, dass sie gesund werden. Im Zusammenhang dieses Textes, wo die Freunde geglaubt haben, häufig habe ich gehört, wenn vor allem in charismatischen Kreisen, wenn für Menschen gebetet wurde und sie sind nicht gesund geworden, hat man gesagt, ja, du hast nicht genug Glauben. Hier dieser Text wirft diese Anklage auf diejenigen zurück, die gebetet haben. Die Freunde hatten den Glauben, nicht die Person. Ja, es gibt wohl beides, ja. In der Bibel gibt es beides, aber hier, ich habe ihn häufig, also in solchen Situationen habe ich den, das waren auch Freunde, habe ich gesagt, guck mal, in dem Zusammenhang hat Jesus nicht den Glauben von dem Kranken gesucht oder beantwortet, sondern den Glauben der Freunde. Und so kann man auch für andere einstehen. Die Freunde hatten den Glauben. Jesus sah zuallererst ihren Glauben. Zweitens, Jesus sah die Sünden des Gelähmten. Nicht alle Gelähmte haben in diesem Sinne Sünde. Man kann das nicht vereinheitlichen. Aber Schuld und Sünde kann Menschen lähmen. Nicht nur körperlich, aber auch körperlich. Jesus sieht die Sünde bei diesem Gelähmten und er sieht genauso meine Schuld und Sünde. Nicht um mich zu richten, benennt er sie, sondern um mich frei zu machen. Er wartet auf mich, er lädt mich ein, zu ihm zu kommen und die Sünde bei ihm abzuladen. Da, wo ich zu ihm komme und ihm meine Schuld vor die Füße lege, sie ihm bekenne, da ist er treu und gerecht und vergibt sie mir. Zu guter Letzt, Jesus sah, zuerst sah er den Glauben der Freunde, er sah die Sünde des Gelähmten und er sah in die Herzen der Pharisäer. Ich glaube, das muss ich noch mal lesen. Wie kann, die Schriftgelehrten und Pharisäer dachten in ihrem Herzen, wie kann der so reden? Der lästert ja. Sünden vergeben kann doch nur Gott. Jesus erkannte in seinem Geiste, dass sie so dachten und sagte zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Was denkt ihr in euren Herzen? Jesus sah in ihre Herzen, erkannte ihre Herzen. Er erkannte in seinem Geist oder andere Übersetzung, er durchschaute ihre Gedanken. Er kannte die Herzen der Pharisäer, die dachten, dass er Gott lästert. Beziehungsweise, er macht sich selbst zu Gott. Sünden vergeben kann nur Gott allein. Das heißt, Jesus hat sich quasi dadurch, dass er das gemacht hat, hat er bezeugt, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn. Die Pharisäer waren blind dafür, dass Jesus Gott ist. Deswegen konnten sie sich auch nicht freuen, dass der Gelähmte frei und gesund wurde, von Sünde frei wurde und wieder gesund wurde. Also rundum Heil. Deswegen fordern sie Jesus immer wieder heraus, wo er gerade in einem anderen Kontext, wo er gerade etliche Zeichen gemacht hat, Brotvermehrung, Kranke geheilt. Und sie gleich anschließend fragen, gib uns ein Zeichen. Er hat gerade ganz viele Zeichen gemacht und sie waren blind dafür und konnten es nicht sehen. Sie wollten nicht glauben. Und das ist sehr interessant. In Lukas 7 steht, da geht es um die Taufe des Johannes, wo sie sich nicht haben taufen lassen, um ihre Schuld zu bekennen und zu Gott zu kommen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten vereitelten Gottes Ratschluss über sie. Was ist Gottes Ratschluss über sie und über uns? Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden, sagt Paulus im 1. Timotheusbrief. Gottes Plan ist, dass wir alle gerettet werden und Heil erfahren. Aber er zwingt keinen. Liebe kann ich zwingen. Ich kann nicht meiner Frau befehlen, du musst mich lieben. Das funktioniert nicht. Ja? Gott wird uns niemals zwingen, ihn zu lieben. Er bietet sich an, er öffnet sich, er zeigt uns seine Wunder, aber er wird uns nie zwingen. Liebe kann nicht zwingen. Und wir haben die Freiheit, uns dagegen zu stellen, so wie die Pharisäer, oder Ja zu sagen, Ja zu Jesus. Denn Jesus lädt uns ein, er schenkt uns Heil und steht mit offenen Armen da. Amen.